Ich wünsche allen Zugeschalteten einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer heutigen Podiumsdiskussion online. Diese Podiumsdiskussion war eigentlich für den 12. Dezember in Präsenz in Frankfurt geplant, aber weil einige Podiumsteilnehmer gesundheitlich nicht in der Lage waren und absagen mussten, haben wir uns darauf verständigt, dass wir die Veranstaltung dann zu einem späteren Zeitpunkt online nachholen. Heute ist dieser Tag. Wir wollen heute über Demokratiefeindlichkeit in Deutschland sprechen, zwischen Verschwörungsideologien und Desinformation. Mein Name ist Eren Güvercin. Ich bin einer der Gründungsmitglieder der Alhambra-Gesellschaft. Die Alhambra-Gesellschaft ist ein Zusammenschluss von deutschen Muslimen und wir versuchen im Bereich der politischen Bildung mit unseren Formaten Diskurse anzustoßen und Debatten mitzuprägen. Bei der Alhambra-Gesellschaft leite ich das Projekt Muslim Debate 2.0, Gesellschaft gemeinsam gestalten. Das ist ein Projekt, was im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz vom Bundesinnenministerium gefördert wird. Und bei diesem Projekt versuchen wir einerseits innermuslimische Diskurse anzustoßen und diese auch für die Gesellschaft sichtbarer zu machen. Aber auf der anderen Seite versuchen wir auch muslimische wie nichtmuslimische zivilgesellschaftliche Akteure zusammenzubringen und damit wir gemeinsam über gesamtgesellschaftliche Themen und Herausforderungen uns austauschen. Im Rahmen dieses Projekts organisieren wir Wochenendtagungen. Wir organisieren Podiumsdiskussionen und bringen Handreichungen zu den diskutierten Themen heraus. Wer sich für die Inhalte interessiert, kann auf alhambra-gesellschaft.de vorbeischauen oder auf unserem YouTube-Kanal der Alhambra-Gesellschaft finden Sie zahlreiche Videos von den Veranstaltungen, die wir in der Vergangenheit umgesetzt haben. Heute wollen wir uns mit einem spannenden Thema, mit spannenden Gästen, zu einem sehr aktuellen Thema uns unterhalten, und zwar Demokratiefeindlichkeit in Deutschland. In den letzten Jahren beobachten wir ja ganz unterschiedliche Aktivitäten von ganz unterschiedlichen ideologischen Akteuren, die mit Verschwörungsnarrativen und auch Desinformation demokratiefeindliche Einstellungen in Teilen der Bevölkerung versuchen zu schüren und damit natürlich auch das Vertrauen in unseren demokratischen Rechtsstaat versuchen zu erschüttern. Corona-Pandemie, die Querdenkerbewegung, aber viele, viele Krisen danach haben uns ja gezeigt, wie fragil auch demokratische Gesellschaften sein können und wie wichtig es ist für die Demokratie, sich auch einzusetzen. Diese Agitation von ganz unterschiedlichen ideologischen Richtungen richten sich dabei gegen die zentralen Prinzipien der Demokratie, gegen die universellen Menschenrechte, aber vor allem auch gegen die Gleichheit und Gleichwertigkeit aller Menschen oder den Minderheitenschutz. Insbesondere Rechtsextreme versuchen, die Mitte der Gesellschaft mit ihren ideologischen Narrativen zu beeinflussen bzw. zu verunsichern. Aber auch islamistische Akteure dürfen wir in diesem Kontext nicht aus dem Blick verlieren. Gerade nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober auf Israel und die Auswirkungen, die wir davon auch hier bei uns in unserer Gesellschaft beobachten können seitdem. Bevor wir in die Diskussion hineingehen, möchte ich kurz meine Podiumsgäste heute vorstellen. Zunächst begrüße ich ganz herzlich Frau Professor Dr. Miriam Wenzel. Sie studierte allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft, Politik- und Theaterwissenschaft in Berlin und Tel Aviv. Von 2007 bis 2015 verantwortete sie als Leiterin der Medienabteilung die Vermittlung jüdischer Geschichte und Kultur in digitalen und gedruckten Medien am Jüdischen Museum Berlin. Und seit 2016 leitet sie das Jüdische Museum Frankfurt, das älteste jüdische Museum der Bundesrepublik Deutschland. Liebe Frau Wenzel, vielen Dank, dass Sie heute Zeit für unsere Diskussion genommen haben.
Guten Abend, gerne.
Ganz herzlich begrüße ich auch Stefan Anpalagan. Er ist Diplom-Theologe und Autor. Nachdem er einige Jahre in der Wirtschaft tätig war, ist er jetzt Geschäftsführer der gemeinnützigen Strategieberatung Demokratie in Arbeit. In seinen Texten verhandelt er Themen wie Heimat und Identität. Er ist Lehrbeauftragter an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in NRW. Und wichtig auch der Hinweis, bei S. Fischer ist vor kurzem sein Buch Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft erschienen. Auch ein sehr wichtiger Anknüpfungspunkt, glaube ich, für unsere Diskussion heute Abend. Vielen Dank, lieber Stefan Anpalagan, dass du heute dabei bist.
Danke für die Einladung.
Last but not least begrüße ich natürlich auch ganz herzlich Navid Wali. Er arbeitet als Pädagoge in der Extremismusprävention. Auf Instagram ist er sehr aktiv, um Aktivitäten aus dem islamistischen Milieu sichtbar zu machen, vor allem ihre Methoden sichtbar zu machen. Beschäftigt sich aber auch darüber hinaus mit dem antimuslimischen Rassismus, versucht in diesem Bereich auch mehr Sensibilisierung für dieses Thema zu schaffen und hat mehrere Jahre die Islamische Hochschulgemeinde der Goethe-Universität Frankfurt geleitet und ist auch seit langen Jahren aktiv im interreligiösen Dialog in der Stadt Frankfurt. Lieber Herr Wali, vielen Dank, dass Sie heute Abend dabei sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht eine Eingangsfrage an Herrn Anpalagan. Sie haben ja, wie eben schon gesagt, vor wenigen Jahren die Unternehmensberatung Demokratie in Arbeit gegründet. Und zugleich setzen Sie sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus ein. Was hat Sie dazu bewegt, gerade in diesem Bereich aktiv zu werden und vor allem, woher kam die Inspiration für den Namen Demokratie in Arbeit? Ich glaube, das ist ganz spannend und auch über diesen Namen zu sprechen.
Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, Sie sind der Erste, der mich das fragt. Ich habe ja irgendwie in meiner Persönlichkeit und in der Ausbildung auch schon angelegt, die Neigung, mich mit den sozialen Verhältnissen, vor allem den religiösen Verhältnissen meiner Umwelt auseinanderzusetzen. Ich glaube, das muss man, sonst ist so ein Theologiestudium ganz schön zäh. Ich habe es gerne gemacht und die Frage war, ob ich am Ende des Studiums Pfarrer werde für die evangelische Kirche. Oder ich habe zu der Zeit schon in der Wirtschaft gearbeitet oder ob ich Manager werde. Oder, das war die dritte Option, ich habe recht erfolgreich mit meiner Band getourt. Und da war jetzt die Frage, Rockstar, Manager oder Pfarrer? Und ich habe mich gegen die Band entschieden, mit Blick auf die finanzielle Schieflage der Musikindustrie. Konnte mir auch nicht vorstellen, Pfarrer zu werden, bin dann in die Wirtschaft gegangen. War in der Investmentbank lange. Als ich das Studium zu Ende gemacht habe, war ich schon 5 Jahre bei ThyssenKrupp, bin dann in eine Investmentgesellschaft gegangen, habe für Bertelsmann gearbeitet, war Personalchef bei Würth und dann beinahe 7 Jahre bei Porsche in der konzerninternen Beratung beziehungsweise in der Unternehmensberatung im Porsche-Konzern. Und das war eine ganz fantastische Zeit, aber ich habe gemerkt, das ist irgendwie nicht alles. Und zeitweise ging auch so dieser zivilgesellschaftliche Teil parallel. Und es ist ganz schön schwer, wenn man abends sich mit Seenotrettung beschäftigt oder Polizeigewalt oder irgendwie dem Erstarken der AfD am nächsten Tag dann in so einen Managerjob zurückzukehren. Und dann habe ich mir tatsächlich die Karten gelegt und gesagt, nee, das muss jetzt anders werden. Und ich möchte alles, was ich habe, auch das ganze Wissen um Organisationsentwicklung, um Personalentwicklung, um Unternehmenskultur, gesellschaftliche Verantwortung anders zusammenführen. Dass ich da überhaupt mit angefangen habe, hat auch mit ein bisschen Medienversagen und auch Politikversagen zu tun. Wir haben 2018, 19 auch darüber diskutiert, ob die AfD eine bürgerliche Partei ist. Und ich dachte, das kann echt nicht wahr sein, dass Menschen dafür bezahlt werden, Texte zu schreiben. Und dann kommen die auf die Idee, so einen Text zu machen und zu überlegen, ob das nicht einfach nur eine neue konservative Strömung ist. Und habe dann angefangen zu schreiben. Und darüber, genau, wurden dann die Dinge größer und immer mehr, bis dann, genau, dieses Buch erschienen ist. Ich schreibe für die Zeit, Christ und Welt, für den Deutschlandfunk mache ich Beiträge. Und das merke ich, ist doch wichtig in dieser Zeit, dass Leute, die auch so einen gesellschaftlich kritischen Blick haben, sich äußern. Demokratie in Arbeit heißt die Firma, wo vieles auch zusammenläuft. Also wir beraten Unternehmen, Organisationen, Hochschulen, Kommunen. Demokratie in Arbeit heißt es deshalb, weil Demokratie Arbeit bedeutet. Sie ist nicht einfach da und dann setzen wir uns hin und freuen uns, sondern man muss aktiv daran arbeiten. Und Demokratie in Arbeit heißt es auch, weil Demokratie immer auch in Arbeit ist. Es ist auch immer in Bewegung, es gibt immer unterschiedliche Zusammenhänge. Ich bin in den 1990er Jahren groß geworden, dass drei Menschen, die irgendwie Zuwanderungsgeschichte haben und die Leiterin einer jüdischen Einrichtung zusammen über Demokratie und Demokratiefeindlichkeit sprechen, hätte man sich damals nicht vorstellen können. Und das ist ja schön, dass es in Arbeit ist und nie zu Ende ist. Und das drückt dieser Name aus.
Liebe Frau Wenzel, Sie bemühen sich ja seit langer Zeit durch Kultur und Wissenschaft die Geschichte jüdischen Lebens ins Bewusstsein zu rücken und in Erinnerung zu behalten. Denken Sie insbesondere aufgrund des Rechtsruck der Gesellschaft, den wir europaweit ja auch beobachten, können, dass wir im Hinblick auf die Errungenschaften der Demokratie momentan uns in einer Krise befinden oder einen Rückschlag erleiden? Was sind so Ihre Beobachtungen?
Ich würde erstmal, Ihre Frage insinuiert ja einen Zusammenhang, der sicher ein richtiger Zusammenhang ist, aber auch nicht der einzige Zusammenhang. Also ich denke, wir leben einfach in Zeiten von einer Polykrise, Klimakrise, Krise durch zwei Kriege, also was die jüdische Gegenwart angeht, viele Jüdinnen und Juden haben familiäre Beziehungen in die Ukraine und nach Israel, in der Zeit von der Krise, Nachkrise, von der Pandemie, einer inflationsbedingten Krise, also es ist sozusagen wirklich eine Polykrisensituation. Und in historischer Hinsicht ist es so, dass in Krisenzeiten, die immer auch sozusagen Demokratiekrisenzeiten sind, der Antisemitismus steigt. Und Menschen vielleicht auch neigen, einfache Narrative oder einfache Verantwortlichkeiten zu suchen. Und das denke ich, ist ein wichtiger Zusammenhang. Aber was auch tatsächlich im Moment ein wichtiger Zusammenhang ist, ist, dass wir einen großen, mit dem von Ihnen angesprochenen Rechtsruck eine wirkliche geschichtspolitische Agenda einhergeht. Und das sehen wir in anderen Ländern weiter fortgeschritten, also in Ungarn etwa oder in Polen, wo also nicht nur entsprechende Institutionen, also historische Museen beispielsweise, neu besetzt wurden, sondern wo einfach nationalistische Narrative und Perspektiven auf Geschichte durchgesetzt werden. Und das sind immer Narrative, die auch mit Heldengedenken zu tun haben. Und ich denke, die große Errungenschaft, so kritisch man gegenüber der deutschen Erinnerungskultur sein kann und vielleicht auch muss, ist die große Errungenschaft doch, dass das Heldengedenken in Deutschland infrage steht. Das heißt, es gibt eine Perspektive auf die deutsche Geschichte, die Opfernarrative ins Zentrum rückt. Insbesondere das Gedenken eben an die Shoah. Und das ist, halte ich für wichtig, weil es ein Geschichtsbewusstsein eigentlich erzeugt der Brüchigkeit, der Verantwortlichkeit für vergangenes Unrecht. Und dieses Geschichtsbewusstsein wird im Moment angegriffen, seit geraumer Zeit. Und das hat Folgen. Und das hängt auch dann wiederum mit eben zusammen mit dem, was ich beschrieben habe, mit der durch sicher eine Multikrise bedingte, aber auch noch andere Faktoren wie eine Zunahme von Verschwörungserzählungen, und so bedingten Ansteigen von Antisemitismus. Da bedingt sich was gegenseitig und ist eigentlich in der Verdichtung und Beschleunigungsbewegung. Und das macht jüdische Gegenwart im Moment in Deutschland zu einer wirklich bedrängten und gefährdeten Gegenwart.
Lieber Herr Wali, Sie beschäftigen sich ja mit einem ganz bestimmten Bereich, mit religiös begründetem Extremismus und befassen sich ja auch intensiv mit islamistischen Influencern auf Social Media und versuchen, über diese Akteure auch aufzuklären. Warum haben Sie sich für diese Arbeit eigentlich entschieden? Weil wenn man Ihre Aktivitäten zum Beispiel in den sozialen Netzwerken verfolgt, Ihre Arbeit, dann merkt man ja auch, dass Sie auch sehr, sehr viel negative Reaktionen damit auf sich ziehen. Ist es auch ein Stück weit Berufung, als in Deutschland lebender Muslim sich mit solchen Tendenzen innerhalb der eigenen Community auseinanderzusetzen? Oder woher kommt die Motivation?
Ja, ich glaube, die Beschreibung als in Deutschland lebender Muslim, Sie hätten ja auch sagen können, als deutscher Muslim oder ähnlich, beschreibt auch das Komplexe daran. Es ist eben, die eigene Berufung ist dahergehend, dass man natürlich biografisch bedingt sich immer wieder mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. Deswegen fand ich den Einstieg von Herrn Ampalagan so gut. Ich wurde zum Beispiel in der Schulzeit, weil Sie von den 90ern gesprochen haben, in der Schulzeit immer wieder, wenn es heikel wurde oder kritisch wurde in Diskussionen, vor allem im Politikunterricht, wurde mir immer wieder das Grundgesetz vors Gesicht gehalten und es wurde immer wieder verdeutlicht, wir sind hier, wir befinden uns auf dem Boden der freien demokratischen Grundordnung und hier herrscht das Grundgesetz. Und ich habe mich dann natürlich im Laufe der Schulzeit immer wieder gefragt, warum dieses Grundgesetz immer nur bei bestimmten Menschen zum Einsatz kommt und bei anderen Menschen irgendwie gefühlt nicht. Und diese anderen Menschen haben alle plausible Erklärungen, warum sie vielleicht auch mal problematische Aussagen haben. Und bei mir hatte ich das Gefühl, wollte man das Komplexe gar nicht mehr verstehen, sondern es war klar, aus welcher Richtung das kommt. Und oftmals hing das natürlich auch zusammen mit der Religion. Um selbstkritisch zu bleiben, das war in dem Alter natürlich erstmal schwieriger, gerade im jungen Alter. Aber jetzt rückblickend selbstkritisch zu bleiben, hat man natürlich drauf geschaut, wie die Außenwahrnehmung war und was man für ein Bild auch von der Religion hatte. Und wenn man jetzt an die Mitte der 2000er denkt und gerade an die Online-Präsenz bestimmter, Sie haben sie Influencer genannt, ist, glaube ich, der zutreffendere Begriff. Damals wurden sie Prediger genannt, Hassprediger auch unter anderem. Dann hat man einfach eine sehr dominante, öffentlich wahrnehmbare Stimme gehabt, die ein sehr verzerrtes Bild der Religion gezeichnet hat. Und das hat sich natürlich ausgewirkt auf die Gesamtgesellschaft. Wenn ich heute auf Fortbildungen unterwegs bin und in Fortbildungen frage, nennen Sie mir einen bekannten deutschen Muslim, den Sie kennen, dann fallen oftmals Namen, mit denen man nicht so positive Dinge assoziiert. Das sind oftmals dann bekannte Prediger, die man aus TikTok-Clips, aus YouTube-Videos kennt. Und man fragt sich, warum die ganzen anderen Biografien eben nicht sichtbar sind und ob es nicht auch was Gutes ist, wenn man andere engagierte deutsche Muslime nicht aufgrund nur ihrer Religiosität eben sichtbar sieht. Und das ist eben etwas, was mich dann immer bewegt hat, also durchgehend auch im Studium. Und dort fing das eben an, wo ich mir eigentlich erhofft habe, dass man eher auf einer intellektuellen Ebene darüber diskutiert, was eine deutsch-muslimische Identität ist, ob es überhaupt sowas gibt, ob sowas nötig ist, ob die muslimische Identität einfach ein Teil vieler mehrerer Identitäten ist und warum man das gerade unter uns Muslimen immer so besonders nochmal betont und woher diese Frage eben herkommt. War ich natürlich auch ein bisschen ernüchtert, war es ein bisschen ernüchternd, als selbst an den Hochschulgruppen quasi dann einige islamistische Akteure, gerade aus dem Islamismus, politischen Islamismus, dann versucht haben, diese Fragen zu beantworten und sehr leicht auch zu beantworten. Aber gleichzeitig habe ich mich natürlich auch gefragt, warum der Zugang eben so leicht ist, die Frage der identitätsschiftenden Themen in der Religion bestimmten Gruppierungen zu überlassen und warum sie das so leicht auch übernehmen konnten. Und das ist eben etwas, was einen durchgängig begleitet und warum man sich dann auch entschieden hat, oder warum ich mich dazu entschieden habe, auch öffentlich eben meine Positionierung oder meine Haltung zu bestimmten Themen zu zeigen, weil wir sprechen heute über Demokratiefeindlichkeit Und wir sind jetzt im Jahr 2023 und das Wort Demokratie ist immer noch so ein, also es gibt ganz extreme Ränder, da wird es immer noch als Götze tituliert. Und da spricht man eben von einer Glaubensfrage, bist du Moslem oder bist du Demokrat? Bist du ein säkularer Muslim, kann kein Muslim sein? Dann gibt es aber auch irgendwie gefühlt eine Mitte, die eher schüchtern bei dem Thema ist, weil man selber sehr viele Negativerfahrungen gemacht hat, was Partizipation angeht und eben auch seine Antworten für sich darin nicht gefunden hat, keine Lösung darin sieht. Und wenn ich jetzt aus der pädagogischen Perspektive spreche, in den Workshops an Schulen, in JVA, aber auch in anderen Einrichtungen, dann gibt es eine zentrale Frage, die wir immer wieder stellen in Positionierungsübungen. Und die Frage ist, siehst du dich als einen wichtigen Teil der Gesellschaft? Und es ist sehr traurig, was da beantwortet wird. Und es ist ganz, ganz selten, dass jemand mit Ja antwortet. Und selbst wenn da mal ein Ja fällt, dann ist es oftmals mit einer Provokation verbunden. Also es ist nie eine wirklich intrinsisch überzeugende Antwort, sondern man möchte etwas zum Ausdruck bringen. Und ganz oft ist es eben auch ein ganz klares Nein und auch ein sehr, sehr pessimistisches Nein. Und das ist eben etwas, ob es jetzt die muslimische Jugendarbeit ist, ob es jetzt die Arbeit in den Gemeinden ist oder auch an die pädagogische Arbeit im Beruf, eine Frage, die einen durchgehend begleitet.
Lieber Herr Ampalagan, in Ihrem Buch Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft beschreiben Sie, wie viele Menschen in Deutschland versuchen, von der Gesellschaft als integraler Bestandteil akzeptiert zu werden und somit in der Mitte anzukommen. Wir beobachten ja aber auch, dass die Mitte der Gesellschaft ja auch immer mehr anschlussfähiger wird für Parolen aus der rechten Ecke, AfD andere Gruppierungen, die mit ihrer Propaganda auch immer stärker auch bis in die Mitte der Gesellschaft hineindringen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die gesellschaftliche Mitte sich empfänglich ist für diese Narrative? Wie erklären Sie sich das?
Ich würde mal zumindest ein Fragezeichen dran machen hinter der Aussage, dass es immer schlimmer wird. Also, dass wir heute eine gesellschaftliche Entwicklung haben, wo die gesellschaftliche Mitte anschlussfähiger ist als früher. Also, Franz Josef Strauß ist ja noch nach Südafrika gereist, um zu wirken in Bezug auf das Apartheidsregime dort. Und zwar nicht im Sinne der Schwarzen, die dort unterdrückt werden, sondern weil er Angst hatte, dass die Weißen irgendwann aufhören zu unterdrücken. Also wir haben in den 90er Jahren Parolen gehört, ne, Kinder statt Inder, wo man gegen Ausländer unterschreiben könnte. Martin Hohmann, der dann irgendwie antisemitische Stereotype geäußert hat. Also es waren teilweise, es war offen rechtsradikal. Auch in der Mitte der Gesellschaft. Und das ist ja nicht nur CDU, sondern Thilo Sarrazin, der war lange Zeit ganz hochrangiges Mitglied der SPD. Und das ist Rassismus, was der macht. Der hat ein Buch geschrieben, das meistverkaufte Sachbuch in der neueren Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Es haben Leute gekauft, die haben es gerne gekauft, die haben diesen Mann gestützt und unterstützt, zum Millionär gemacht. Das waren nicht alles NPD- oder AfD-Wähler, sondern es waren Leute aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Also ich möchte immer nur warnen, dass das, was wir heute beobachten, ein neues Phänomen ist. Es war früher anders, sicherlich auch anders sichtbar in einer Zeit, in der es keine Social Media Begleitung gab oder Orchestrierung gab. Das ist eine. Das andere ist, es gibt ja diese ziemlich gute Leipziger Mitte-Studie oder von, es gibt ja mittlerweile zwei, ne, irgendwie von Friedrich-Ebert-Stiftung und der Universität Leipzig. Und es gibt dann noch weitere Angriffspunkte, ne, irgendwie jetzt von dem European Jewish Congress oder anderen Organisationen, die so Befragungen machen, Einstellungsmuster und Befragungen. 20% durchgehend, früher noch ein bisschen mehr, äußern antisemitisches Gedankengut. 33% äußern rassistisches Gedankengut. Seit immer schon. Und es gibt ja diese interessanten Kommentierungen, dass die Deutschen sich nicht mehr trauen, auszusprechen, was sie wirklich denken. Und dann heißt es immer, das ist heute so schlimm wie noch nie. Und auch da wäre es interessant, das hat Stefan Niggemeier für Übermedien mal gemacht, anzugucken, was genau trauen sich die Leute denn nicht zu sagen. Und die Top 3 sind unverändert. Die Juden, Hitler und Ausländer. Da fragst du dich, ja, was wollen die Deutschen denn so gerne sagen, was sie sich nicht trauen, in der Öffentlichkeit auszusprechen. Und das ist jetzt erstmal die Zustandsbeschreibung. Es ist noch keine Begründung oder keine Hypothese, warum es so ist. Jetzt muss man sagen, es gibt natürlich eine ganz, es gibt eine große Attraktivität für rechtes Gedankengut. Zumindest dann, wenn man in der Mehrheitsgesellschaft ist. Und das Attraktive daran ist, die Aussagen betreffen nie mich selber. Ne? Also ob es Klimaschutz ist oder Haushaltspolitik oder Sozialpolitik oder Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaft, Bildung, Gesundheit, irgendwas. Nie muss ich selber irgendwas machen. Das, was rechte Kräfte, rechtsradikale und extreme Kräfte ja machen, ist, die anderen sind schuld. Und die anderen, die sind an allem schuld. Ne? Also, dass wir kein Geld haben, dass wir keine Infrastruktur haben, dass irgendwie mit der Bildung abwärts geht, dass Deutschland nicht so funktioniert, wie es vielleicht sein könnte, daran sind im Zweifel immer die Ausländer schuld oder die Flüchtlinge oder Gott weiß wer. Das heißt, ich brauche keinen eigenen Veränderungsdruck. Ne, es gibt dieses Phänomen Not in my Backyard. Ich möchte natürlich, dass alles gut wird und sich die Welt irgendwie positiv verändert, aber ich habe nicht so wahnsinnig Bock, dass in meinem Hinterhof oder in meinem Garten irgendwas passiert. Und das Zweite ist, damit einhergehend und parallel, die Antworten der Rechten und Rechtsradikalen und Rechtsextremen ist relativ einfach. Und mit Rechtsextrem meine ich tatsächlich nicht nur die klassischen Nazis, sondern überhaupt alle extremistischen Gruppierungen. Ob es jetzt irgendwie Islamisten sind oder auch christliche Fundamentalisten. Die Antworten sind immer wahnsinnig einfach. Es gibt irgendwie einen total ausgeprägten Führerkult beispielsweise in Sekten, in christlichen Sekten, mit denen ich mich doch relativ gut auskenne. Dann gibt es irgendwie einen Referenzpunkt, einen Bezugspunkt, der über diese Welt hinausgeht und wo man sich ganz wunderbar einhaken kann, wo auch die Sehnsucht nach Esoterik oder dieses ganze Metaphysische gestillt wird. Und es wird einem Verantwortung abgenommen. Man braucht keinen Veränderungsdruck, der so unangenehm ist. Und es werden Dinge befriedigt, die wir von uns allen auch selbst kennen. Ne? Neujahr ist zum Beispiel, wenn es dann irgendwie um Neujahrsvorsätze geht, dann hat fast jeder irgendwie das Thema, ja, ich muss ein paar Kilo abnehmen. Und das ist halt, wie es ist. Es ist auch nicht einfach. Aber wenn man dranbleibt, sich ein bisschen gesund ernährt und einigermaßen viel Sport macht, dann geht es. Weil es aber nicht geht, gibt es irgendwie eine neue Industrie, die daneben passiert. Und die sagt, ich mache das als Abkürzung für dich. Du musst gar nichts verändern, aber du kannst diese kleine Pille nehmen oder dieses Diabetikermittel oder diese Spritze oder diesen Waschlappen oder dieses Badesalz oder musst dann irgendwie zur richtigen Zeit die Horoskope lesen und bums, funktioniert's. Wir möchten also eine Veränderung, etwas, was Positives für uns, ohne dass wir selber aktiv werden müssen. Also im Deutschen sagt man ja, wasch meinen Pelz, aber mach mich nicht nass. Und das sind so ganz viele unterschiedliche, auch psychologische, teilweise verhaltenstherapeutische, teilweise politische, teilweise gesellschaftliche Dinge, die da zusammenkommen, die das alles so wahnsinnig attraktiv machen. Jetzt sind die Deutschen Rechtsradikalen und Rechtsextremen glücklicherweise nicht so wahnsinnig. Also sie sind halt immer noch sehr deutsch, das rettet uns so ein bisschen den Hintern. Wenn sie aber so charismatische Typen wie hier Strache oder hier den, wie hieß denn der Vorgänger nochmal in der FPÖ, wenn sie so charismatische Gestalten haben, die auch noch irgendwie drei gerade Sätze rausbringen, die irgendwie einigermaßen kameratauglich und tageslichttauglich sind, die sich noch regelmäßig die Zähne putzen, dann haben sie ein echtes Problem. Ne? Und das kommt alles zusammen. Das, wie gesagt, der Herr Walli und Sie kennen das sicherlich noch deutlich ausgeprägt aus dem islamistischen Bereich. Es ist sehr, sehr ähnlich. Es ist immer eine Projektionsfläche für bestimmte Dinge, die im Prinzip immer dasselbe sind. Und man hat das Gefühl, die Leute stecken irgendwie in so einer Matrix. Ne? Weil es ist ja eine komplette durchsetzte Selbstverarsche. Wir wissen es in den ostdeutschen Kommunen, wo die AfD Landräte und Bürgermeister gewählt haben, die können nichts einhalten von dem, was die versprochen haben. Beim Brexit genauso. Es hieß dann irgendwie, wir überweisen, was haben die gesagt, jeden Tag 700 Millionen Euro irgendwie an die EU. Und das Geld könnten wir doch gut für unseren eigenen Kram benutzen. Und als es dann passiert ist und die den Brexit gewählt haben, haben die, ach ja, ne, da haben wir uns wahrscheinlich ein bisschen verrechnet. Und ja, ach. Und in der Ostdeutsch ist es genauso, ja. Das heißt dann irgendwie, die Ausländer nehmen uns irgendwie alle die Plätze weg. Und jetzt machen wir Kindergartenbeiträge senken. Ne, wenn wir irgendwie an die Macht kommen, was ist das Erste, was dieser AfD-Tünnis da macht? Die Kindergartenbeiträge erhöhen. So, also es funktioniert in einer komplexen Welt natürlich nicht. Aber dieses Versprechen, das ist, glaube ich, wahnsinnig attraktiv für sehr, sehr viele Leute in der Mitte. Gebildete, akademische Menschen in der Mitte, die das als attraktiv empfinden, was die AfD oder was andere extremistische Gruppierungen anbieten.
Liebe Frau Wenzel, Sie hatten ja vor einigen Wochen, sollten Sie ja in einem Berliner Museum im Hamburger Bahnhof aus Hannah Arendts Werk Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft vorlesen und wurden aber dort von sogenannten pro-palästinensischen Aktivisten niedergebrüllt und auch beleidigt, so dass die Lesung abgesagt werden musste. Und das hat ja auch medial ein sehr großes Echo bekommen und eine sehr große Empörung. Nehmen Sie seit dem 7. Oktober wo es immer wieder zu solchen und ähnlichen Vorfällen kam, eine nochmal eine neue, besondere Stimmung war, dass es nicht mehr darum geht, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Sichtweisen, dass sie miteinander ins Gespräch kommen, sondern dass es am Ende nur noch darum geht, die andere Seite niederzubrüllen oder sogar zu bedrohen, sodass die andere Seite, die als feindlich gesehene Seite, gar nicht mehr in der Lage ist, etwas zu sagen oder die Meinung zu artikulieren. Wie nehmen Sie das wahr und vor allem gerade aus dieser Erfahrung, die Sie vor einigen Wochen ja in Berlin auch persönlich erlebt haben?
Ja, also zunächst muss man einfach sagen, dass ein Spezifikum ist, dass wenn zwischen Israel und dem Westjordanland oder Gaza oder Israel und der Hamas es zu Konflikten kommt, dass die unmittelbare Auswirkungen haben, und zwar nicht ausschließlich in Deutschland auf die Straßen, sondern auf die jüdische Gemeinschaft. Das ist schon seit einiger Zeit so. Und am 7. Oktober war einfach vollkommen klar, die Sicherheit vor jüdischen Einrichtungen muss erhöht werden. Es ist statistisch eine Vervierfachung des ohnehin schon sehr, sehr hohen Niveaus an antisemitischen Vorfällen vorgekommen seither. Und das heißt, Jüdinnen und Juden werden verantwortlich gemacht für das, was sozusagen im Moment die israelische Kriegsführung in Gaza. Aber sie wurden es auch schon bevor Israel, vor der Bodenoffensive, auch da schon verantwortlich gemacht. Also da findet eine Überschreibung da statt in der Wahrnehmung und eine Zuschreibung. Das ist ein ganz ähnliches Zuschreibungsverhältnis oder eine Projektion. Und dies antisemitisch, weil Menschen hier verantwortlich zu machen für das Regierungshandeln von Netanyahu ist einfach eine strukturelle Projektion, die zurückgewiesen werden muss. Also genau das ist mir ja passiert. Also ich wurde ja als sozusagen mein genocidal intent wurde sozusagen enthüllt, entlarvt, und deswegen musste mir das Wort verboten werden, weil ich eben in diese Verantwortung gebracht wurde. Und das ist sozusagen, es gibt auch kaum einen anderen Konflikt, in dem man sich das vorstellen kann, ja, dass Jüdinnen und Juden leben auf diesem Territorium nachweislich seit 1700 Jahren. Und es ist sozusagen man kann vielleicht sagen, die Ureinwohner dieses Territoriums. Und es ist nach der Shoah, weil auf der einen Seite Menschen während des Nationalsozialismus auf das Territorium des heutigen Israels geflohen sind und auf der anderen Seite, weil später Familienmitglieder dahin emigriert sind, spielt Israel in der Psychologie, in der Biografie, zum Teil auch im Familiären für Jüdinnen und Juden hier eine besondere Rolle. Das, aber trotzdem ist das, ist es sozusagen historisch bedingt, das ist biografisch bedingt, in Teilen psychologisch bedingt, weil Israel einfach als eine Art Lebensversicherung wahrgenommen wird, gerade in Zeiten von ansteigendem Antisemitismus. Ändert nichts daran, dass sozusagen diese Überschreibung oder dieses Verantwortlichmachen zurückgewiesen werden muss, ja. Und da findet also ein Projektionsverhältnis statt und es findet insgesamt auch einfach eine Wahrnehmung oder Dämonisierung Israels statt seit geraumer Zeit, die also weder der Pluralität gerecht wird, noch auch der Demokratie der israelischen Gesellschaft. Die ist gefährdet aufgrund der aktuellen Regierung. Aber es gibt eben eine starke Demokratiebewegung in Israel. Es gibt auch jetzt große Proteste. Und diese Wahrnehmung ist sozusagen nicht gegeben, sondern es ist eine große Schwarz-Weiß-Polarität, hochaggressiv. Und eben von wirklich ganz banalen Zuschreibungen getragen, in der eigentlich Argumentationen nicht mehr möglich sind. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem für Jüdinnen und Juden, nicht nur in Deutschland übrigens, sondern auch in den USA, in der westlichen Welt. Der Konflikt und die derzeitige Auseinandersetzung spielt eine unglaublich zentrale Rolle für Menschen von Südamerika bis Japan. Wird sich zu diesem Konflikt positioniert, ganz unabhängig davon, ob es persönliche Bezüge gibt. Und das ist auch ein Phänomen, muss man sagen. Ich will damit nicht sagen, dass die jetzige Kriegshandlung von Israel nicht problematisch oder zu kritisieren sind. Aber ich denke, man braucht auch ein gewisses Wissen um diesen Konflikt. Und es braucht auch eine nötige Differenziertheit, denn das, und das ist uns eben als Jüdisches Museum ein Anliegen, der 7. Oktober, also das Massaker, das Abschlachten von Menschen, die Massenvergewaltigung von Frauen, das Hinrichten von Kindern vor den Augen ihrer Eltern, das Verschleppen von über 200 Geiseln in den Gazastreifen, hat in der jüdischen Psyche, insbesondere von Familien, in denen die Shoah war, einfach zu einer Retraumatisierung geführt, weil es eine Konfrontation ist mit einem Vernichtungswillen und einer Vernichtungsabsicht. Und diese Retraumatisierung, finde ich, muss in Deutschland, in dem Land, was Auschwitz erfunden hat, möglich sein zu thematisieren, ohne gleich als Rechtfertigungsargumentation für das aktuelle israelische Kriegsführung wahrgenommen zu werden.
Lieber Herr Wali, Herr Ampalagan hat eben ja kurz so auch so Parallelen zwischen Rechtsextreme und auch einigen islamistischen Akteuren, was so die Rhetorik und so weiter angeht und auch die Art und Weise, wie sie vorgehen. Es gibt auch, ich glaube, Naika Furutan war es, die Frau Professor Furutan, die, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Zeitausgabe auch einen Beitrag geschrieben hat, wo sie die etablierten demokratischen Parteien halt auch so grob zusammengefasst auch davor gewarnt hat, dass es Tendenzen gibt, dass Menschen mit Migrationshintergrund, in Anführungsstrichen, auch eine Nähe zur AfD entsteht, dass sogar Menschen mit Migrationshintergrund die AfD wählen können und dass die AfD auch dieses Potenzial sieht, zum Beispiel solche Menschen auch gezielt anzusprechen. Es gab sogar einen AfD-Politiker, der mit einem YouTuber, der aus dem schiitischen Kontext kommt, sogar, ich glaube, 2 Stunden lang gestreamt hat, über auch gemeinsame Punkte gesprochen haben, was ein gewisses Familienbild angeht, was diese Aversionen gegenüber LGBTQ beziehungsweise Feindseligkeiten. Es gibt ja schon bestimmte Punkte, wo es Parallelen gibt. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Gibt es auch in Teilen der muslimischen Community Akteure, wo man gewisse Parallelen sehen kann? Und was ist halt vor allem auch in diesem Kontext die Verantwortung als deutsch-muslimische Community, was Demokratiebildung angeht, viel aktiver zu werden, gerade wenn es um junge Muslime geht, die gerade wenn wir jetzt die Situation nach dem 7. Oktober uns anschauen, es ist eine sehr starke Emotionalisierung und auch Frustration in Teilen der jungen deutsch-muslimischen Community zu beobachten. Und das kann ja langfristig auch verheerende Auswirkungen in der Hinsicht haben, dass auch das Vertrauen in unsere liberale Demokratie dadurch ja auch in Gefahr kommen kann. Wie sehen Sie das?
Ja, ich würde da bei Herrn Ambalagan anknüpfen und auch gar nicht so sehr den Schwerpunkt, also wir können auf die AfD eingehen, aber gar nicht so sehr den Schwerpunkt auf die AfD setzen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt hier aus Frankfurt und wir haben jetzt in Frankfurt jetzt die Ramadan-Beleuchtung gehabt in der Innenstadt. Und wenn ich mir die Diskussion dazu anschaue, dann erwartet man ja eigentlich die großen Schlagzeilen von der AfD und würde meinen, dass die das jetzt total ausschlachten werden und die werden da ganz viele Gegenaktionen starten, vielleicht sogar am 10. März, als quasi die Oberbürgermeisterin das eröffnet hat, vielleicht sogar gegen Demos vor Ort. Das war zu Zeiten von Pegida und Hooligans gegen Salafisten und so weiter, als diese rechten Bewegung quasi sichtbar gegen Muslime durch deutsche Städte demonstrierend oder marschiert sind, war das eher der Fall. Aber heutzutage muss man einfach sagen, die AfD ist auch viel smarter unterwegs, gerade was Social Media angeht. Also da macht man sich nicht gerne, weil Sie schon richtig gesagt haben, man geht da quasi auch Richtung Zielgruppe Menschen mit Migrationsgeschichte, sucht da verbindende Elemente und schafft dann auch durch den Austausch mit einzelnen Influencern das vermeintliche Gefühl, dass man irgendwie in Koexistenz auf irgendeine Art und Weise doch leben könnte. Und im Kontext der Ramadan-Beleuchtung jetzt in Frankfurt zum Beispiel waren es Stimmen von etablierten traditionellen Parteien, CDU vor allem, wo man ganz reißerische Schlagzeilen auf einmal hatte. Irgendwie habe ich in Erinnerung von Philipp Amthor, wir brauchen keine Beleuchtung, wir brauchen Bildung. Also was möchte man mit so einer Schlagzeile in einer Stadt wie Frankfurt, wo, glaube ich, Philipp Amthor vielleicht irgendwie auf einer Durchreise mal ist und außer dem Hauptbahnhof irgendwie noch nie die schönen Ecken dieser Stadt gesehen hat. Was möchte man da seinen Kommentar unbedingt dazu abgeben und das, was für ein Ziel verfolgt man vor allem mit so einem Kommentar? Also es ist bestimmt jetzt kein Ziel, irgendwie das Vertrauen, weil Sie von Vertrauen gesprochen haben, in eine liberale Demokratie das Vertrauen wieder zurückzugewinnen oder das Vertrauen aufrechtzuerhalten, sondern man signalisiert damit eine sehr starke Weltfremdheit, zeigt damit auf, dass man keine Berührungspunkte hat mit der deutsch-muslimischen Community. Und auch gleichzeitig, dass man kein großes Interesse an ihrem Empfinden hat, wenn man sowas äußert. Weil wir reden immer noch von einer wirklich kaum erwähnenswerten kleinen Beleuchtung, die in einer Straße hier in der großen Stadt, in einer Stadt, wo fast über 120.000 MuslimInnen leben, in einer Stadt, die gerade mal 800.000 Einwohner hat, von einer ganz kleinen Straße, die eben ein bisschen Beleuchtung hat. Mehr ist das Ganze nicht. Hätte man das, glaube ich, nicht so groß medial aufgezogen, wäre das, glaube ich, auch niemandem aufgefallen. Und ich glaube, man hätte sich über die Anglizismen mehr aufregen müssen, als darüber, dass da Happy Ramadan steht. Und dieser Austausch auf Social Media in meinen Augen funktioniert auch nur deswegen, weil die etablierte Form dieses Austausches viel zu abstrakt ist für viele, vor allem junge MuslimInnen. Also wenn man sich Politikformate anschaut oder auch Talkformate, sei es jetzt Boulevardformate oder Boulevardpresse oder aber auch woanders, dann hat man auch selbst häufig Negativassoziationen. Also das zeigt ja auch der Muslimfeindlichkeitsbericht, dass die Medienberichterstattung in Deutschland gerade zu Primetime seit 9/11 sehr negativ geprägt ist. Gerade die Titel häufig negativ besetzt sind, negative Ressentiments schüren. Und ich habe jetzt aktuell tatsächlich den größten Frust in der Schule erlebt. Sehr engagierte SchülerInnen, die wirklich im Stadtparlament in Hanau aktiv sind, die in den verschiedenen Initiativen seit dem Attentat in Hanau auch aktiv sind, als sehr engagierte junge MultiplikatorInnen in der Demokratiebildung, dass man zum Beispiel sehr großen Frust aktuell hat, weil man vom Innenministerium das Gefühl hat, es gibt keinen Rückgrat, was das Bewusstsein um muslimisches Leben in Deutschland angeht, indem man eben diese Schlagzeile gelesen hat, man möchte den Bericht zurückziehen. Ich weiß, es ist jetzt wieder online gestellt, aber es macht natürlich etwas, wenn man quasi, also ich versuche nur die Wahrnehmung wiederzuspiegeln und ich rede gerade nur von den Engagierten. Wenn wir jetzt aber auf Social Media unterwegs sind, AkademikerInnen, die vielleicht jetzt nicht in der politischen Bildungsarbeit unbedingt aktiv sind, sondern ganz nüchterne Bedürfnisse haben und auch einfache, in dem Fall auch oftmals einfache Lösungen haben möchten, dann catcht das natürlich auch zum Teil, wenn sich auf einmal es war ein Neonazi auf TikTok mit einem Deutschrapper zusammentun und der Neonazi sagt, hier, was du mir gerade über den Islam erzählst, ist eigentlich total gut und wenn sich jeder dran halten würde, dann hätten wir auch gar kein Problem damit. Und man sich dann denkt, was ist das für ein skurriler Austausch? Also der eine predigt gerade den Islam und der andere sagt, ja, wir Neonazis haben eigentlich gar kein Problem und man sieht auf einmal ein Publikum, was zujubelt und sagt, schaut mal, so sieht irgendwie aufeinander zugehen aus und versteht aber gar nicht, was da gerade im Raum ist, also was überhaupt Neonazis sind, was Rechtsextreme sind, dass dieses vermeintlich konservative Familienbild, diese ganzen hohen moralischen Ansprüche an sich selbst mit Ehre, Stolz und keine Ahnung was, dass das eben einfach nur leere Floskeln sind und was die harte Realität dieser Ideologien eigentlich für die Menschen bedeuten würde, soweit denkt man erst gar nicht. Wenn man sich aber im islamistischen Bereich das anschaut, seit dem 7. Oktober vor allem, dann sieht man insbesondere eine Politsekte, die eben quasi mehr Zulauf hat denn je, weil man ganz einfache Narrative jetzt anbietet. Frau Wenzel hat eben davon erzählt, dass sie, glaube ich, in Hamburg niedergeschrien wurde oder dass man ihr nicht den Raum gelassen hat. Ich verstehe diese Emotionalisierung in dem Sinne, weil man gar keinen Raum mehr für eine differenzierte Debatte zulässt. Das heißt, diese andere Seite, oder wenn man jetzt von Seiten sprechen möchte, oder die andere Gruppe, bekommt die ganze Zeit, weil wir auch von Desinformation sprechen, Zahlen vor den Augen, Bilder vor den Augen, Motive. Und ich möchte nicht schmälern, was gerade da passiert, aber vieles wird auch ganz unreflektiert einfach übernommen. Und es wird nicht hinterfragt, was sind das für Zahlen, was bedeutet das jetzt für mich. Und wenn ich diese Zahlen erstmal verinnerliche, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel eine dieser Initiativen anschauen, Realität Islam, und die posten jeden Tag die aktuellen Todeszahlen aus Gaza, nicht mit dem Ziel, um zu sensibilisieren. Dagegen spricht, glaube ich, niemand über das Leid aufzuklären, da sollte man nonstop darüber aufklären, sondern mit dem Ziel, die Zielgruppe zu emotionalisieren und einfach dann empfänglich zu machen für bestimmte einfache Denkmuster. Dieser Wunsch, weil Herr Ampalagan eben gesagt, erzählt davon hat, von Studien, die eben zeigen, dass man immer noch nach einer starken Führungsperson schaut oder nach Autoritäten. Wir hatten jetzt am 3. März, meine ich, Anfang März zumindest, dieses vermeintlich 100-jährige Zerfall des sogenannten islamischen Kalifats. Und es war schon sehr erschreckend, wie groß der Zuspruch war oder wie groß die Reposts zu diesem Tag, ohne da irgendwie historische Kenntnisse dazu zu haben, diese ganzen Ereignisse in ihrer Historizität einordnen zu können, aber einfach nur quasi das innere Verlangen nach einer alternativen Lösung. Und ich erlebe immer mehr, dass dieser Gedanke einer liberalen Demokratie, für die man erstmal arbeiten muss, so wie es Herr Ampalagan gesagt hat, dass das immer unattraktiver wird. Also dass die Attraktivitätsmomente immer mehr bei Gruppen liegen, die sehr, sehr leichte Lösungen anbieten und das die vermeintliche Lösung mit einem vermeintlichen Kalifat und einem gottgewählten Kalifen, der dann quasi die Muslime wieder zur Würde verhilft, ohne sich überhaupt Gedanken zu machen, wie sieht das denn in der Realität aus? Wie schaut denn so ein abstrakter Gedanke, so ein für glaube ich, für säkulare Menschen so ein einfach ausformulierter Gedanke, ein Kalifat, ein Kalif, und dann sind wir wieder quasi im Wording zu bleiben, dann sind wir wieder on the top und sind wir auf Augenhöhe mit dem Westen, und dann kann man neu verhandeln über die ganzen Vorstellungen des Lebens. Das ist sehr, sehr verkürzt, aber es zieht irgendwie. Also seit dem 7. Oktober erlebt diese Kalifatsbewegung, diese Polizsekte eben einen Zulauf wie noch nie zuvor. Natürlich hilft ihnen, dass man Dutzende MultiplikatorInnen hat in Form von Rapper und Leute, die über 300.000, 400.000 FollowerInnen haben. Das ist eine Wirksamkeit, von denen hätten Akteure, die davor agiert haben, immer nur träumen können. Also es ist wirklich so, als ob man Tag und Nacht auf Primetime oder irgendwie bei Markus Lanz sitzen würde, ohne dafür aber irgendwie was aufbringen zu müssen, sondern man hat das einfach kostenlos als Tool und muss einfach nur ein paar Social-Media-Kanäle bedienen.
Die Mitte-Studie hat ja 2023, der Friedrich-Ebert-Stiftung hat herausgestellt, dass 24% der AfD-Wähler ein rechtsextremes Weltbild haben. Das bedeutet ja aber auch, dass mehr als 3/4 der Wähler diese Einstellung zumindest nicht überzeugt vertreten. Natürlich fragt man sich, was ist die Motivation, eine solche Partei zu wählen, und woher kommt diese Attraktivität? Vielleicht an Herrn Palagan die Frage. Hat das auch mit der Art und Weise zu tun, wie wir oder wie in den Medien gesellschaftliche Diskurse, gesellschaftliche Themen verhandelt werden? Hat das auch mit der Art und Weise, wie wir wichtige gesellschaftliche Diskurse führen, hat das auch damit etwas zu tun, dass diese Menschen vielleicht aus Frust oder was auch immer in so einer Partei eine Alternative sehen?
Ich frage mal an hier unser Panel und an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ganz konkret. Stellen Sie sich mal vor, die Lokalzeitung, Sie machen die auf. Da stehen zwei Berichte, und der eine ist ein Text von der Chefredaktion, die sagt, wir werden ab sofort jeden unserer Texte gendern. Und der zweite Bericht ist, es gab einen Fall von Kindesmissbrauch in der evangelischen Kirche in unserer Gemeinde hier. Was glauben Sie, auf welchen Bericht wird es mehr Leserbriefe geben? So. Das muss man gar nicht virtuell machen. Man kann die real existierende Berichterstattung sich angucken und vergleichen die Zahl der Beiträge über Genderverbot und Gendern und Kommentare und Kommentierung. Und dass Ende Januar eine unabhängige Kommission ein strukturelles Problem mit Kindesmissbrauch in der evangelischen Kirche veröffentlicht hat. Und jetzt kann man sich mal fragen, das eine ist ja eigentlich ein bisschen krasser als das andere, ne? Weil ob du da jetzt einen Punkt reinmachst oder einen Doppelpunkt oder sehr geehrte Damen und Herren schreibst, okay, kannst du auf die Zinne gehen und ein bisschen Blutdruck entwickeln. Aber dass systematisch Kinder in der evangelischen Kirche missbraucht und vergewaltigt wurden, ist doch eigentlich etwas, da müssten wir über nichts anderes mehr reden. Es hat aber keinen Brennpunkt gegeben, keine Talkshows, keine Sondersendung. Das laufende Programm wurde nicht unterbrochen. Die Politiker haben sich nicht vorne hingestellt. Die Innenpolitiker haben nicht gesagt, dass sie mit der Härte des Rechtsstaats agieren werden. Die Polizei hat nicht die Kirchentüren eingetreten, um die Akten rauszuholen, die Tatverdächtigen zu verhaften. Die Staatsanwaltschaften machen keinen Dreischichtbetrieb, wo sie Tag und Nacht jetzt nichts anderes tun, als Anklage zu erheben. Es gibt nicht massenhaft Gerichtsverfahren. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die Haftplätze jetzt verringert werden, weil wir ja die ganzen katholischen Priester und evangelischen Pfarrer, die Missbrauch begangen haben, der jetzt reinschmeißen und wir neue Gefängnisse bauen müssen, weil die Haftplätze eigentlich gar nicht ausreichen. Und wenn wir da fertig sind, machen wir weiter bei den Vereinen, bei den Pfadfindern und so weiter und so fort. Eigentlich ist doch klar, wo die Prioritäten liegen. Eigentlich. Und jetzt ist es ja so, dass in jedem islamistischen Anschlag deutschlandweit alle türkischen Gemüsehändler und syrischen Taxifahrer sich zum Thema Islam und Islamismus und so positionieren müssen, zwangsläufig. Das gleiche gilt für ungefähr alle Juden in Deutschland, je nachdem, wie sich der Nahostkonflikt entwickelt und oder was irgendwer in der israelischen Regierung sagt. Dass aber eine christliche Partei, also eine Partei, die christlich heißt, sich nach einer wirklich krassen Veröffentlichung einer unabhängigen Expertenkommission über Kindesmissbrauch in einer christlichen Kirche nicht äußert, finde ich bemerkenswert. Und ich glaube, wir haben hier so zwei Rückkopplungseffekte. Das eine betrifft Medienlandschaft, weil die einfach wissen, das eine klickt und das andere halt nicht. Und wir haben auf der anderen Seite eine Rezipientenschaft, also eine Zuschauerschaft, Menschen, die Radio hören, Menschen, die Zeitung lesen, die auf Sachen eher klicken und auf andere halt nicht. Und dann ist natürlich klar, wenn es jetzt den Pfarrer trifft, den ich eigentlich mag, oder den Sportlehrer oder den Pfadfindergruppenleiter, dann ist das eine Auseinandersetzung, die sehr schmerzhaft wird, die sehr kompliziert ist, wo ich ganz, ganz viele Fragen habe, auch an mich selbst. Wenn ich aber sagen kann, die Jugend von heute und die Klimakleber und die Grünen und der Habeck und das Heizungsgesetz und das Gendern und Winnetou darf ich auch nicht mehr sagen, dann ist das etwas, wo ich wunderbar externalisieren kann. Ne? Herr Wali sagte ja auch irgendwie so ein bisschen die Sehnsucht nach früher, ne? Nicht nur die 90er, sondern wahrscheinlich eher die 50er Jahre, als Männer noch richtige Männer waren, ne? Und Frauen noch richtige Frauen und kinderartig waren und der Kühlschrank war viel langlebiger und die Autos waren noch richtige Autos, weil der Opa, der konnte noch irgendwie unter der Kühlerhaube alles reparieren. Das durchzieht die gesamte Gesellschaft, Sicherheitsbehörden, politische Führungskräfte, Medien, zivilgesellschaftliche Organisationen, Parteien und so weiter und so fort. Gewerkschaften, Kirchen etc. etc. Und ich glaube, ich bin überzeugt, das ist ein echt großes Problem, weil wir den Diskurs verstopfen mit Mist, mit totalem Unsinn, mit totalem Quatsch. Wie sich alle aufregen über Cannabis-Legalisierung. Das sind dieselben Leute, die 3 Monate im Bierzelt irgendwie viel Liter Alkohol getrunken haben. Oder dieser Gender-Verbotsquatsch. Und so, Heizungsgesetz, ja, ich verstehe, dass die alle natürlich wahnsinnig aufgeregt sind, die Werbepunkte, die öffnet ja das Tor zur Hölle und so, aber vielleicht sind das nicht die großen, großen gesellschaftlichen Konfliktlinien, in denen wir jetzt gerade befinden. Und da glaube ich schon, das ist, ne, wir sind ja hier ein bisschen unter uns, es ist halt einfach auch ein bisschen Selbstverarsche und das wird von vielen, vielen Chefredakteurinnen und Redakteuren gerne bedient. Also es gibt, ich sehe es ja teilweise irgendwie in Echtzeit, weil das Thema Polizei, da beschäftige ich mich viel mit. Es gab mal irgendwie einen Bild-Zeitungsbericht, der war ganz grandios, über Gewalt gegen Polizisten. Das ist natürlich kein schönes Thema, aber die Entwicklung dieses Artikels war interessant, weil es gab eine Studie über Gewalt gegen Polizisten und die Studie war relativ eindeutig. Die allermeisten, die Polizisten angreifen, sind Männer, deutsch, betrunken. Aber irgendwie hat dieser Artikel halt nicht geklickt. Und dann haben sie den so gedreht, dass auch die Linksradikalen, die Polizisten angreifen, dann so in dieser Titelzeile erwähnt wurden oder zumindest so insinuiert wurden und dann klickte der wieder ein bisschen besser. Und es gibt auch ein anderes Beispiel, auch sehr schön, Sachbeschädigung, Mann haut auf Auto und verursacht Schaden oder irgendwie sowas. Und dann hat man in der Mittagspause dann so gesehen, dass sich diese Bildüberschrift geändert hat. Nigerianer demoliert Auto nach so und so. Und da wusstest du alles klar. Da hast du die Bildzeit, also die Titelzeile ein bisschen verbessert und die Leute klicken jetzt mehr. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ich bin überzeugt, das ist der Punkt, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns ablenken wirklich von den wahren Themen. Und es gibt keine große Verschwörung. Ich glaube, es gibt einfach innerlich von den Leuten den Wunsch, bestimmte Dinge eher zu klicken als andere. Und das sind eine Zeitungslandschaft, eine Medienlandschaft, die ja auch sehr im Umbruch begriffen ist und wo jeder Klick jetzt auch zählt und man bringt ja Werbung und so. Das sind marktwirtschaftliche Prinzipien, die greifen. Schmerzhaft ist es, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk da einsteigt, weil der wird ja von uns allen finanziert und hätte die Chance, tatsächlich anders Bericht zu erstatten. Genau. Und wie gesagt, wir brauchen für alles, das brauchen wir die AfD nicht. Wir brauchen sie überhaupt nicht. Ich bin total dagegen, alle Probleme, die wir heute haben, auf die AfD abzuschieben. Wir hatten die in genau der gleichen Weise schon vor 15 Jahren, da gab es die AfD noch gar nicht. Wir haben sie vor wenigen Jahren, noch vor Gründung der AfD, in ostdeutschen Bundesländern und im Saarland gehabt mit der NPD. Wir haben irgendwie die Neonazi-Probleme in Dortmund. Wir haben Neonazi-Netzwerke bei Ihnen da hier in Nordhessen. Wenn ich mir angucke, Sie sagten gerade hier Hanau-Überlebende, also wer sich mit diesem Hanau-Komplex auseinandersetzt, da kippst du aus dem Latschen. Was die Überlebenden und Angehörigen erzählen, das ist absurd. 20 Polizisten kommen an den Tatort, 13 von denen sind in rechtsextremen Chatgruppen. Das ist, was ist das, 56%, 60%? 60% der Menschen, die da hinkommen, sind selber rechtsextrem. In der Polizei. Die tragen Waffe und Uniform. Das ist doch ein Problem. Und da musst du dich eigentlich mit auseinandersetzen. Oder was andere dann irgendwie erzählen, dass Polizisten irgendwie Rettungswagen festhalten, dass Angehörige dann irgendwie Maschinenpistolen irgendwie an den Kopf halten, weil die Polizisten natürlich erstmal davon ausgehen, dass die Ausländer und die Migranten, die mit irgendwie der dunklen Hautfarbe die Täter sind, dass die die Gefährderansprache bekommen, dieser komische rassistische Vater von dem Typen irgendwie frei rumlaufen darf. Es ist ja ein absolute Shitshow. Und wo der Staat, der uns versprochen hat, dass er nach dem NSU-Skandal besser wird, einfach sehr eindrucksvoll bewiesen hat, dass sich überhaupt nichts verändert hat. So, und ich glaube, das kann man alles irgendwie auch anders machen. Man kann, wenn man über bestimmte Logiken hinweggeht, es anders tun. Aber wenn wir dieselben Verantwortlichen haben, die in den 90er Jahren schon irgendwie, weiß ich nicht, deutsche Leitkultur und so weiter irgendwie eingeprägt haben, dann weiß ich nicht, ob das die richtigen Leute sind für eine plurale, vielfältige, progressive Demokratie im 21. Jahrhundert, im Jahr 2024. Also von daher, ich glaube, da ist echt viel zu tun. Von allen, uns auch, zivilgesellschaftlichen Organisationen und so weiter und so fort. Und vielleicht, um dieses Thema auch nochmal in diesen Islam-Diskurs reinzubringen, der ist nicht gut. Der ist einfach wirklich, wirklich furchtbar. Ich habe es im Tagesspiegel-Interview gesagt, keine Ahnung, was die Islamverbände jeden Tag beruflich machen. Also ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch nicht, also ich, auch da brauche ich nicht die AfD. Also die machen die Stimmung gegenüber vielen Muslime so wahnsinnig schlecht, weil die sich an der richtigen Stelle richtig äußern müssten einfach nur und es nicht hinbekommen. Und auch gerade nach dem 7. Oktober, da hätte ich mir einfach echt eine andere Haltung gewünscht. Und vielleicht wurde offenbar, was schon lange irgendwie ein Thema war. Aber da wirklich, wenn ich zivilgesellschaftliche Organisation meine, meine ich die auch mit. Und da, glaube ich, müssen wir über ganz, ganz viele auch wirklich strukturelle Dinge in unserer Gesellschaft reden.
Frau Wenzel, Sie sind ja seit langen Jahren im Kulturbereich tätig und welche Verantwortung hat denn der Kulturbereich, gerade wenn es um Demokratiebildung geht? Wie kann man Demokratiebildung voranbringen und welche Aufgabe hätte da der Kulturbereich oder welche Verantwortung vor allem?
Ja, also ich würde zunächst mal gerne das aufgreifen, was gerade gesagt ist, weil ich würde das gerne unterstreichen. Ich glaube, eine der wesentlichen Themen, die im Moment auftauchen und die tauchen auf, weil wir eben so ein zunehmendes Klima haben von Hass und Hetze. Das ist schon eine Entwicklung, die, denke ich, die hat sicher auch mit Medien zu tun, vor allem mit sozialen Medien, möglicherweise aber auch mit einer Partei. Aber auf jeden Fall, die Themen, die auftauchen, sind strukturelle Themen, strukturelle Gewaltthemen und auch Leugnungsthemen. Also zum Beispiel, was Antisemitismus angeht, die geliebte Selbstnarration in Deutschland ist ja irgendwie, es gab irgendwie den Nationalsozialismus, gab eben die paar Nazis und die 45 wurde dann irgendwie entnazifiziert und dann war der Antisemitismus weg. Und wo ist er denn jetzt? Wo kommt er denn auf einmal wieder her? Also das höre ich so häufig. und das ist natürlich eine unfassbare Selbstlüge, weil es hat immer antisemitisch motivierte Morde gegeben. Übrigens vor allen Dingen von Rechtsextremen. Und es hat auch in den 68ern schon mal da übrigens dann von Linksextremen Morde, zum Beispiel in München, die Holocaust-Überlebende eines jüdischen Altersheims, 7 sind in einem Brandanschlag zum Opfer gefallen. Und das heißt, es gibt eine große Kontinuität, gerade was so eben strukturelle Gewaltthemen angeht, gegenüber Jüdinnen und Juden, gegenüber Menschen, die als anders wahrgenommen werden. Da sind wir dann natürlich schnell beim Thema Rassismus, aber da sind wir auch irgendwie beim Thema, ich weiß nicht, Homosexuellenfeindlichkeit oder Obdachlosenfeindlichkeit etc. Also diese strukturellen Themen und dazu gehört eben auch das Thema sozusagen Gewalt gegen Kinder, Frauen, sexuelle Gewalt, nein, also sozusagen institutionalisiert, was eben nicht angegangen wird. Und die sind im Moment einfach, eigentlich treten die wirklich massiv zutage und die Antworten sind zu kurz gegriffen. Man externalisiert schnell. Die schnelle Lösung im Moment, Anstieg des Antisemitismus, das liegt doch an den Muslimen irgendwie seit dem 7. Oktober. Und dann sind wir schnell irgendwie bei irgendwelchen Abschiebeideen. Man schaut nicht auf die strukturelle Ebene. Und das würde ich wirklich gerne nochmal unterstreichen. Weil es muss wirklich auf die, um diesen komplexen, die wirklich komplexe von Gewalt zusammenhängen sind, ja, um da Lösungen zu schaffen, muss man sie in der Kontinuität sehen. Und erst dann kommt man da weiter. Und ich glaube übrigens, dass das genau Aufgabe von Kultureinrichtungen sein kann. Also Kultureinrichtungen haben ja sozusagen eine Voraussetzung, nämlich Menschen, die in Kultureinrichtungen gehen, schenken Zeit. Also sie schenken ihre Zeit, um eine Ausstellung zu sehen, ein Theaterstück zu sehen, einen Film. So. Das heißt, sie sind bereit, in einem bestimmten Zeitraum eine Auseinandersetzung zu führen. Und das ist ein Riesengeschenk und eine Riesenchance, die Kultureinrichtungen haben, für die Besuchenden, die sie haben erstmal. Ja? Dass sie eine Auseinandersetzung führen können, wo die Besuchenden einen Prozess durchlaufen. Und dieser Prozess ist nicht nur ein Prozess des Lernens, oder sondern das kann auch eben ein und muss meiner Ansicht nach ein Prozess der Selbstreflexion sein oder der Selbstversicherung. Also etwas, was mit mir, mich diesen Prozess eingehe, anfängt. Und das ist auch, und auch ein bisschen bleibt dadurch. Das ist eine große Chance und auch eine Verantwortung, finde ich, die Kultureinrichtungen da haben, gegenüber den Besuchenden, die sie erstmal haben. Jetzt haben wir es damit zu tun, wir haben ungefähr 50% Nichtbesuchende dieser Gesellschaft. Das ist ein anderes Themenfeld, finde ich, in dem, worüber wir sprechen, dass Kultureinrichtungen gerade in Deutschland, wo ja staatlich finanziert, wie in kaum einem anderen Land, sie einfach sehr, sehr stark als bürgerliche Einrichtungen wahrgenommen werden und damit ganz viele überhaupt nicht den Eindruck haben, sie sind hier gemeint. Das sind ihre Orte. Also in Frankfurt sind wir zum Beispiel für 18 unter bis 18 ist kostenfrei für alle. Aber wir machen gezielt Bildungsarbeit an berufsbildenden Schulen, wo viele SchülerInnen mit Migrationserfahrung sind und eben auch Geflüchtete. Und wir machen immer wieder die Erfahrung, dass die kämen nie auf die Idee, in ein Museum zu kommen, weil ihre Eltern schon nicht auf die Idee kommen und erst recht natürlich nicht in ein jüdisches Museum. Und wenn es uns dann gelingt, dass sie mit uns eine Erfahrung verbinden, die auch was mit ihrer Geschichte zu tun hat, nämlich ihrer Geschichte von Migration oder von Gewalt oder von transgenerationeller Traumatisierung, dann haben wir eine Tür geöffnet, um mit ihnen ein Gespräch zu führen. Und das, glaube ich, ist eigentlich unsere große Chance, die wir haben als Kultureinrichtungen. Wir können einfach demokratiebildend wirken, weil wir verschiedene Perspektiven miteinander in eine Verhandlung bringen können oder in einen Raum, in dem man sie miteinander in Beziehung setzt. Und ich erinnere mich unheimlich gerne an, wir haben mit dem Schauspiel ein Projekt gemacht, wo eben auch geflüchtete Jugendliche hier in unserer Dauerausstellung eine Performance erarbeitet haben. Und der syrische Geflüchtete hat sich die Geschichte des Auschwitz-Überlebenden ausgesucht. Und diese Geschichte war die Geschichte, die ihn am meisten berührt hat. Und er hat sie in Verbindung gebracht mit seiner eigenen Familiengeschichte und hat seine eigene Geschichte erzählt an der Stelle. Und das fand ich, war wahnsinnig stark in dieser Performance. Und diese Möglichkeiten haben wir. Und ich finde, im Moment haben wir auch die Verantwortung, diese Möglichkeiten zu spielen.
Liebe Wali, nochmal vielleicht zu Ende hin auch eine Abschlussfrage an Sie. Nach der Korrektivrecherche gab es ja große zivilgesellschaftliche organisierte Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Und immer wieder taucht auch die Frage auf, warum oder auch in meinem Umfeld, im bekannten Freundeskreis, habe ich auch immer wieder gehört, ja, warum waren so wenige Menschen mit Migrationsgeschichte bei diesen Demonstrationen sichtbar? Sie arbeiten ja auch sehr, sehr viel mit jungen Menschen zusammen in ihrer Arbeit und gerade diese Korrektivrecherche und die Berichterstattung danach hat ja sehr, sehr viele Menschen auch beunruhigt und wie nehmen die jungen Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten, aus dem muslimischen Kontext diese Themen wahr und warum fehlt es da vielleicht halt auch einer, auch von muslimischen Communities heraus, eine zivilgesellschaftliche Aktivierung? Nimmt man das vielleicht nicht wahr? Gibt es sie oder gibt es diese nicht? Und was sind die Gründe dafür?
Ja, also ich kann nur spiegeln, was ich quasi hier aus dem Rhein-Main-Gebiet in der pädagogischen Arbeit oder auch in der ehrenamtlichen Arbeit geschildert bekomme. Und ich muss sagen, dass so der größte, also die größten überschneidenden Aussagen sind die, dass Demonstrationen dieser Art als ein sehr weißes Privileg gesehen werden. Also viele haben mir gespiegelt, wir wollten oder wir waren tatsächlich auch sehr begeistert und waren auch am Römer, als quasi der gesamte Römer voller Menschen waren. Und viele haben mir gespiegelt, dass man sich sehr unwohl gefühlt hat in dieser Masse. Und auch zum Teil das Gefühl hatte, dass man was Bestimmtes erfüllen, um dann Teil dieser Demonstration zu sein. Es gab natürlich auch die Clashes von den Versuchen, quasi auch das Thema der Palästina und das Thema Gaza und der aktuelle Konflikt mit reinzunehmen. Man ist mit der Kufir da hingegangen und hat auch eine bestimmte Agenda natürlich auch und eine bestimmte Absicht, auf diesen Demonstrationen eigene Themen sichtbar zu machen. Aber unabhängig jetzt von der aktuellen Situation, wenn ich jetzt nur hier im Rhein-Main-Gebiet beim Thema Hanau bleibe, dann hat man auch, habe ich ganz oft gespiegelt bekommen, gesagt, dass man sich diese Anzahl an Demonstrantinnen auch gewünscht hätte nach dem Attentat in Hanau und nicht erst nach einer Recherche, die vielleicht in irgendeiner Konferenz etwas aufgedeckt hat, sondern als quasi meine Geschwister, um beim Wording zu bleiben, meine Geschwister ums Leben gekommen sind und wir im Kollektiv dann irgendwie in der Hanauer Innenstadt getrauert haben und eine Woche später aus der Mitte der Gesellschaft Stimmen laut wurden, dass das Mahndenkmal doch nicht direkt im Zentrum der Stadt sein müsste, weil man Hanau mit schöneren Dingen noch verbindet als das, was quasi an diesem Abend passiert ist. Und ich glaube, das ist die Erfahrung und die fehlenden Berührungspunkte, also insbesondere was Demonstrationen angeht. Wenn ich jetzt nur an meine eigene Generation denke, dann waren es ausschließlich pro-palästinensische Demonstrationen, mit denen ich quasi aufgewachsen bin. Also es war dann immer etwas, was man im Ausland verortet hat. Wenn ich jetzt an die jüngsten Demonstrationen denke, meine Eltern kommen aus Afghanistan, vor 2-3 Jahren, als die Machtübernahme in Afghanistan war durch die Taliban, dann war auf einmal eine Diaspora, die eben auch Demonstrationen angeführt hat, die Woche für Woche in der Innenstadt stand. Und das sind alles Themen, die nichts mit der Gesellschaft, also im direkten Kontext jetzt, nicht erstmal auf dem ersten Blick, nichts mit der Gesellschaft hier zu tun hat. Man nutzt das Demonstrationsrecht, um ein irgendwie kollektiv verspürtes Leid zum Ausdruck zu bringen. Unterschätzt aber natürlich in meinen Augen eben die Gefahr dieses Rechtsextremismus, was für mich immer total schade ist. Also ich war jetzt vor kurzem auch bei Ihnen im Haus, Frau Wenzel, in einer Trialogveranstaltung. Und die SchülerInnen, das war eine 10. Klasse und man wusste nicht, was die Shoah ist. Und dann haben wir uns auch eben als Mitdiskutanten gefragt, okay, wo setzen wir jetzt an? Also wo wollen wir jetzt an welchem Punkt wollen wir jetzt anfangen, Geschichtsunterricht zu betreiben, über Rechtsextremismus aufzuklären, über die Gefahren, über die, was das nie wieder bedeutet und so weiter. Und wie schlagen wir jetzt die Brücke zu der aktuellen Zeit und versuchen zu sensibilisieren, dass wir gerade für etwas kämpfen und arbeiten müssen und dass es sich dafür lohnt. Und das ist eben der schwierige Twist in dieser ganzen Sache. Und da will ich jetzt gar nicht in den quasi selbst frommen gläubigen Communities anfangen, weil da ist man quasi sehr naiv zum Teil und sagt, mit Gebet zu Gott und Gott wird schon alles lösen. Also da hält man oftmals auch gar nichts überhaupt, auch theologisch von Demonstrationen, dass man sagt, was sollen wir, bevor wir da irgendwie in der Innenstadt rumschreien und Geschlechtermischungen stattfinden, dann beten wir doch lieber quasi nachts, wenn alle schlafen und Gott ist quasi am tiefsten auf der Erde, beten wir dann lieber zu Gott und er wird schon irgendwie die Situation ändern oder uns schützen. Glaube ich, unterschätzt man einfach das, was gerade los ist. Und ich glaube, die Grundlage dafür ist, dass man sich immer weiter entfernt hat. Also Herr Ampalagan sagt schon richtig, die Schlagzeilen, die wir heute auch lesen, wenn ich an meine Jugend denke, 15, 16 Jahre alt, vor 16 Jahren war es ein CDU-Innenminister, der migrantische Menschen in Hessen auf einmal zu U-Bahn-Schlägern gemacht hat. Also da war ein Ereignis in Hessen, in der Frankfurter U-Bahn und plötzlich gab es genau diese unendlich vielen Debatten, Diskussionen und irgendwie musste man sich mit 16, 17 Jahren auf einmal damit rumschlagen, dass man fremdbestimmt wird und irgendwie als gefährlich wahrgenommen wird, sobald man in öffentliche Verkehrsmittel steigt. Und ich glaube, das sind dann so Punkte, die man im Einzelnen unterschätzt und in der Summe einen dann immer mehr distanziert davon, dass man sagt, ich gehe jetzt proaktiv aus einer intrinsischen Überzeugung und verstehe, was eine Demonstration ist. Dass man sich eben auf dieses Ganze einlässt, was man dann da vor Ort macht, davon ist man sehr, sehr weit entfernt. Plus dazu kommen dann eben diese ganzen problematischen Situationen mit den Verbänden, ob es jetzt irgendwelche Prediger sind, muslimischen Influencer. Sie können ja mal das Schlagwort Demokratie und Islam bei YouTube eingeben, das empfehle ich eigentlich niemanden. Da werden Sie größtenteils nur komische Inhalte finden. Also da werden Sie kaum vernünftig geführte Debatten finden oder Diskussionen, wo man dann versucht, zu diesem Thema zu referieren, sondern da gibt es ganz kurze Antworten und die sind eigentlich immer ganz klar, wie man zu der Demokratie hier steht, zu einer liberalen Gesellschaft hier steht, was die Rolle als Muslime erstmalig historisch als Minderheit in einem Land, als muslimische Glaubensgemeinschaft, was das für einen selber bedeutet und wie die Selbstwahrnehmung dann ist. Und ich glaube, das dauert noch sehr lange, bis wir da an den Punkt kommen, wo man dann als muslimische Community mal sagt, egal ob es jetzt nach dem 7. Oktober ist oder auch nach anderen Ereignissen, dass wir sagen, wir gehen jetzt auf die Straße und setzen ein gemeinsames Zeichen. Das dauert auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Die Zeit ist schon etwas vorangeschritten, aber es war eine sehr, sehr spannende Diskussion. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Wenzel, Herr Wali, Herr Ampalagan. Vielen Dank für die Bereitschaft jetzt, nachdem die Präsenzveranstaltung leider abgesagt werden musste, dass wir das online zumindest nachgeholt haben. Auch ein vielen Dank an die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal oder besuchen Sie unsere Webseite alhambra-gesellschaft.de. Am besten auch den Newsletter abonnieren, so dass Sie frühzeitig auch von den nächsten Veranstaltungen erfahren. Wir haben erst jetzt letztes Wochenende eine sehr intensive Wochenendtagung gehabt, wo wir uns mit religionspolitischen Fragestellungen auseinandergesetzt haben. Wir hatten zahlreiche, sehr kompetente jüdische, christliche und muslimische Referenten am Wochenende und die nächste öffentliche Podiumsdiskussion wird dann zu diesem Thema sein. Ich glaube, gerade Religionspolitik ist ein sehr wichtiges Thema, aber auch das heutige Thema Demokratiebildung, glaube ich, gerade auch nach dem 7. Oktober ist das, glaube ich, noch mehr in den Fokus gerückt, gerade auch wir als deutsch-muslimische Organisation, die versucht, in dem Bereich der politischen Bildung Formate zu entwickeln, wo wir auch junge Muslime erreichen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, was uns noch in Zukunft sehr intensiv beschäftigen wird. Vielen, vielen Dank an die Zuschauer und bis zum nächsten Mal.